yeah.
Here we go.
This here is hip hop.
Word up. Stop looking, listen.
Backspin. Hallo und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Simon und ihr hört hier gleich ein Gespräch, das ich mit der guten Mine führen durfte. Die bringt nämlich am 30.04. ihr Album Hinüber raus. Das ganze Gespräch haben wir bereits im Februar aufgenommen und haben unter anderem über die vergangenen Jahre gesprochen, wie sich die ganze Zeit auf ihr Songwriting ausgewirkt hat, aber vor allem auch über Pistazieneis. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Backspin. Hallo und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Mein Name ist Simon und ich freue mich wahnsinnig, jetzt hier virtuell natürlich nur die wunderbare und einzig wahre Mine vorstellen zu dürfen. Hi, schön, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
Wie geht's dir denn? Du bist ja quasi gerade mitten in der Promophase, oder?
Ja, genau. Also eigentlich ist heute so der richtige Start. Das ist jetzt das sechste Interview heute, aber erst der erste Promotag. Das heißt, ich bin noch recht frisch und unverbraucht.
Klasse. Ich habe gesehen, dass du letzt bei Late Night Berlin aufgetreten bist. Wie war es denn in dem Rahmen, mal wieder zu performen?
Boah, mega geil. Also der Rahmen war natürlich richtig krank für mich, weil es war eine Live-Übertragung und das war natürlich als erster Gig nach so langer Spielpause schon eine ganze Herausforderung. Aber mal wieder ein Mikrofon in der Hand zu haben, war einfach richtig sick. Also es hat mir so gefehlt und ich bin da sehr happy, das mal wieder gemacht zu haben, tatsächlich. Mir fehlt das schon doll, ey.
Ja, glaube ich. Vor allem dann wahrscheinlich auch mit der Band und allen wieder zusammenzukommen oder mit denen was zu machen, zu spielen.
Ja, voll. Die fehlen mir natürlich wie Hölle. Die wohnen ja alle auch nicht in Berlin, ne? Die wohnen alle im Süden und das war auch voll schön, die mal wieder in die Arme zu schließen. Natürlich erst nach Corona-Test, ja.
ich habe mal nachgeguckt, dein letztes Album Klebstoff, das ist, glaube ich, zu Release-Termin fast genau 2 Jahre her, dass es erschienen ist, auch im Frühling. Hat denn der Zeitpunkt Frühling für dich eine spezielle Bedeutung für ein Album Veröffentlichung?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also eigentlich ist oft so vom Feeling her eher so ein Herbstfeeling mein Album, weil ich ja eher auch so ein bisschen so melancholischere Musik mache auch. Aber dieses, also meistens ist es auch eher so, wie lange ich halt brauche, um ein Album zu machen. Das war jetzt auch die längste Spanne jemals. Also normalerweise habe ich immer 1,5 Jahre zwischen den Alben gehabt und zwischendrin auch noch zusätzlich Live-Alben veröffentlicht. Diesmal war es zum ersten Mal so, dass es 2 Jahre waren, aber die habe ich jetzt auch gebraucht, weil ich beim letzten Album, da ging es so ab, da habe ich so viel live gespielt, da konnte ich gar nicht mehr so viel schreiben. Dann habe ich wieder ein bisschen Zeit gebraucht und so. Deswegen war es eigentlich jetzt wieder genau die richtige Zeitspanne zum Produzieren und so.
Das heißt, dann hast du auch wirklich jetzt die letzten 2 Jahre mehr oder weniger an dem Album gesessen.
Ja, also ich meine, man ist ja schon sehr viel früher immer fertig, meistens immer so ein halbes Jahr, bevor es veröffentlicht wird. Und danach VÖ des letzten Albums war ich auch erstmal auf Tour und so und habe Festivals gespielt. Also so richtig gestartet mit der Produktion habe ich so im November 19 oder September 19. Und dann hat es gemastert, wurde es, glaube ich, auch so im September, Oktober 20 dann.
Okay, ich kann dir auf jeden Fall zurückmelden, dass, also ich verspüre oft bei deinen Songs, bei dem Album jetzt auch, immer einen sehr, sehr starken Bewegungsdrang und dann hat es zumindest für mich sehr, sehr gut gepasst, dass es jetzt im Frühling rauskam und die ersten Sonnenstrahlen prieseln so ein und man will sich bewegen, das war, kann geil. Ich dir auf jeden Fall, auch wenn es nicht geplant ist, zurückmelden, fand ich sehr, sehr schön.
Freut mich.
Ich finde aber generell ist die Platte sehr, sehr, sehr vielfältig, also von den Aufnahmen, vom Arrangement, von den Themen. Es geht da ja sehr viel um Veränderungen in verschiedenen Größenordnungen und ist irgendwie nochmal ein Stück detaillierter als das der Vorgänger und auch nochmal, ich finde, es gibt nochmal mehr Nuancen, die man überall entdecken kann und an denen man sich da erfreuen kann. Hat sich denn dein Aufnahmeprozess verändert über die Zeitspanne und vor allem im Vergleich zum letzten Album?
Ich würde sagen eher, dass meine Produktionsskills sich ein bisschen verbessert haben. Also ich produziere schon immer selber, aber halt zusammen im Team. Und je länger wir das zusammen machen, je mehr mache ich dann doch alleine auch. Und ich habe jetzt auch im letzten Jahr angefangen, auch für andere zu produzieren mehr und so. Und mein ganzes Produktionsgame ist einfach so ein bisschen geiler geworden. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, auch ein bisschen mehr in Details verloren oder bin so Sound-Friggelein und so. Es war wirklich ein großer Spaß. Ich habe mir auch mal richtig aufgerüstet, habe mir so ein paar neue Geräte gekauft und in einige Plugins investiert nochmal und ja, war großer Spaß, dass ich da dann so rumzuspielen, ja.
Wo hast du denn aufgenommen?
Oh, das ist unterschiedlich. Also ich meine, ich mache das meiste ja hier in meinem Wohnzimmer zu Hause. Und dann die größeren Aufnahmen mache ich alle immer in Sandhausen bei Heidelberg in so einem richtig geilen großen Studio, wo es auch so einen Orchesterraum gibt. Da machen wir dann meistens die Streicheraufnahmen oder gibt es drei verschiedene Aufnahmeräume. Und je nach Sound, wie es halt klingen soll, nehmen wir dann halt noch Drums und Bläser und so auf.
Also ich finde, da merkt man sehr große Unterschiede, auch wenn ich da zum Beispiel an die Drums denke, die hinter Sophies Part sind. Die hören
Ja.
sich für mich schon fast blechern an, als hätte man auf eine Tonne gehauen, irgendwie auf der Straße. Da hast du dann wahrscheinlich auch verschiedene Methoden benutzt, oder?
Ja, tatsächlich war das da so, dass das war der einzige Song, wo zuerst die Drums da waren und sonst nichts, weil der Drummer, der Till, der hatte so, also ich meine, der hat ganz, ganz besondere Drum-Sounds sowieso und der hat auch immer ganz, ganz verschiedene Schlägel, die er da benutzt. Und bei einem Ding habe ich halt gedacht, so, das ist ja so krank geil, können wir das mal aufnehmen? Und dann hat er über einen anderen Beat, den es gab, hat er diese Drums gespielt und dann habe ich alles von dem Song quasi fast weggeschmissen und habe nur diesen Oboen-Drop drin gelassen und die Drums und habe dann den ganzen Song neu drumherum geschrieben, um die Drums, weil es so geballert hat. Und die sind auch, das ist richtig krank, die sind nicht bearbeitet. Also die sind genauso im Mix auch geblieben, wie wir die aufgenommen haben. Man denkt ja, die sind so hart komprimiert und so, aber die sind genauso recorded,
Sehr stark. Also man hört aber auch, dass die natürlich sind. Und es gibt dann aber auch so einen schönen Kontrast zu dem manchen cleaneren anderen Sounds, die da so drinne sind.
ja. Ja.
Hast du denn, wie hat sich denn so die letzten Jahre einfach auch auf deine Produktivität ausgewirkt, weil du ja auch sagst, du bist eigentlich jemand, der kontinuierlich eigentlich Musik macht und Musik rausbringt.
Wegen Corona meinst du? Oder?
Ja, also vor allem das, aber ich meine, es sind ja sehr, sehr viele schöne Sachen, aber auch generell sehr, sehr viele schlimme Sachen passiert über die letzten Jahre, wir hatten jetzt ein Jahr Hanau und dann
Ja,
natürlich
ja.
Corona und alles. Wie hat sich das denn so ein bisschen auf deine Stimmung auch ausgewirkt?
Na, schon sehr. Also, ich habe sehr viel, also ich habe, glaube ich, noch nie so viel politische Songs gemacht auf dem Album und ich finde auch, also mich hat es halt sehr, mich bewegt es immer noch natürlich. Jeden Tag irgendwie denkt man so viel über den ganzen weltpolitischen Kram nach. Es gibt einfach gerade kein Ende und das beeinflusst einen natürlich, ja. Also ich meine, ich schreibe ja immer über das, was mir gerade so im Kopf rumgeht. Das kann alles sein, so. Aber dadurch, dass ich mich halt da so viel mit beschäftigt habe, auch hat es sehr großen Einfluss gehabt auf meinen Texten und auf mein Schreiben dieses Mal auf jeden Fall, ja.
Was hat denn da im Speziellen jetzt so der Lockdown quasi gemacht? Ich kann nur erzählen, bei mir war das dann immer, also es gab zeitweise zumindest so eine Schwelle, die man gebraucht hat oder die ich gebraucht habe, irgendwie mich aufzuraffen und was zu machen. Wie war das denn bei dir?
Ehrlich gesagt habe ich schon ziemlich früh angefangen, ich bin so ein richtiges unruhiges Tierchen, ne? Ich kann vielleicht mal einen Tag zu Hause auf dem Sofa hängen und dann ist es mir aber auch schon zu viel. So, ich tue mich da ganz, ganz schwer drin, die Beine still zu halten. Ich habe am Anfang dann direkt angefangen, so Videos zu drehen mit meiner Band und habe versucht, andere irgendwie Dinge zu machen. Aber dann war ich ja eh schon die ganze Zeit im Studio. Also ich habe jetzt nicht eine Zeit gehabt, ehrlich gesagt, wo ich mal nichts gemacht habe oder so oder mal so einen Monat habe ins Land gehen lassen. Es gab eigentlich immer irgendwas zu tun, was ich aber auch gut finde, weil sonst wäre ich, glaube ich, wahnsinnig geworden. So, ich muss mich immer irgendwie am Ball halten, egal um was es geht, irgendwas oder Videoschnitt machen oder irgendwas gibt's immer zu tun. Vor allem, wenn man halt keine Zeit mehr verbringen kann mit Konzerten und so. Also nicht bloß, dass ich selber welche spiele, sondern normalerweise gehe ich auch auf total viele Konzerte und das fiel ja jetzt total weg und der Input davon fiel auch weg. Das heißt, ich brauchte auch irgendwie andere Ventile und andere Incomes, so um überhaupt wieder kreativ irgendwas machen zu können, um einen guten Output zu haben.
Hast du dich denn da anderweitig mal noch weiter ausprobiert, irgendwie in neuen Hobbys oder sowas?
Nö, eigentlich nicht. Also ich habe gepuzzelt lange. Richtig intensiv, teilweise so 12 Stunden am Stück, ohne Scheiß. Also wirklich Real Talk. Das war krass. Aber ansonsten eigentlich nur, ich habe halt ziemlich viele Produktionssachen gemacht, tatsächlich. Ich habe mich da so ein bisschen reingefuchst noch mehr. Und ja, jetzt baue ich mir gerade Studio aus zum Beispiel und freue mich jetzt auch, dann endlich mal ein eigenes Studio zu haben und nicht immer von zu Hause alles zu machen. Ja, sowas
Das habe
dann
ich
eher.
gesehen, Das ist dann auch räumlich getrennt quasi von jetzt, also dass du es nicht mehr, du baust dir nicht mehr in deinem Studio, in deinem Wohnzimmer auf, ne?
Ja, genau. Also ich meine, vor allem halt aus Mitleid mit den Nachbarn, ne? Ich meine, ich bin jetzt eh niemand, der so laut mischt oder so, aber trotzdem kann man das halt den Nachbarn auch nicht, das kann ich halt nicht machen. Ich brauche jetzt auch mal einen Raum, wo ich auch mal aufdrehen kann, ohne dass ich das Gefühl habe, dass die nerven kann oder dass die mir die ganze Zeit zuhören auch, ne?
Ja, klar, normal. Ich würde inhaltlich mal zu deinem Album kommen, beziehungsweise zu deinem Titel und dem Titeltrack, weil ich finde, es ist ein sehr, sehr wuchtiger und ein eigentlich schon sehr epochaler Einstieg. Und man merkt, dass du jetzt mit schon eher schweren Thematiken kommst. Und ich habe versucht, diesen Titel hinüber zu interpretieren. Und für mich war das so, dass dieses Gefühl, dass es sehr, sehr viele Dinge gibt in der Welt, die nicht gut laufen und man sehr, sehr viele Sachen verändern will und es eine sehr, sehr große Last ist, die man da auf den Schultern hat und gleichzeitig aber auch dieser Blick aufs Ergebnis, dass es nicht immer so ist, dass irgendwann auch quasi hinüber ist und nicht immer so sein kann, einem auch wahnsinnig viel, viel Kraft gibt. Wie weit bin ich denn damit weg von deinem ursprünglichen Gedanken hinter dem Titel?
Gar nicht mal so weit. Aber es hat zwei Seiten. Ich finde, das eine ist für mich, sich klar zu machen, dass Dinge vergänglich sind, dass sie alle eine Haltbarkeitdauer haben, die aber auch damit zusammenhängt, wie man Dinge behandelt. Also so zum einen geht es natürlich auch so um Klimaschutzsachen, aber auch um humanistische Sachen, dass man halt irgendwie sagt, guck mal, wir haben hier eine Verantwortung, die liegt irgendwie an uns und wir haben so lange Zeit, bis wir es verkackt haben und dann ist es vorbei. Aber es geht auch darum, um etwas hinüberzukommen, halt auch auf eine andere Ebene zu kommen irgendwie, Dinge zu checken und sie zu verändern. Beides, ich finde es halt so schön, dass dieses Wort hinüber so zwei Seiten hat, zwei Interpretationsmöglichkeiten. Und ich finde, beide sind so wahr und beide machen einem irgendwie aber auch klar, dass es halt nicht einfach so passiert, sondern dass man halt schon auch das selbst noch mit irgendwie in der Hand hat.
So ähnlich habe ich das auch für mich erkannt mit dem, aus der Perspektive, mit der du singst, ich dachte daran, das könnte sowohl die Erde sein, die quasi sagt, was alles falsch geht, als auch zum Beispiel der Mensch. Aus welcher Perspektive singst du denn da?
Oh, weder noch, glaube ich. Das ist eher so ein, also beides eher, so ein subjektiver Blick auf die Welt. Aber gar nicht mehr aus meiner Perspektive, sondern eher aus meiner versuchten objektiven Perspektive. Aber es gibt's ja nicht. Ist ja trotzdem immer subjektiv.
Ja, ist ja eigentlich auch so ein Idealbild einfach, ne? Ja,
ja, ja, ja.
Ein anderer Song, der mich sehr stark beschäftigt hat, war Lambada im Limbo.
Ja.
Was war denn da dein Gedanke hinter dem Track?
Boah, ganz ehrlich, also der José, der war bei mir zu Hause hier und ich feiere den total ab, der ist komplett unbekannt, aber ich finde seine Art, kreativ zu denken, einfach total geil. Und wir wollten einfach eine Leichtigkeit, einen Song über Leichtigkeit machen. Irgendwie so wegschweben in einer anderen Sphäre. Und wir haben die ganze Zeit so überlegt und so, dann habe ich gedacht, das ist irgendwie so wie ein bisschen wie Lambada tanzen. Und Limbo ist mir auch direkt eingefallen, weil ich dachte so, ich musste immer an Inception denken und dieser Bereich, wo man für immer abtaucht und wo man nie wieder zurückkommt. So.
Ah, ja, ja.
Genau, das heißt ja Limbo da und deswegen Lambada tanzen im Limbo sozusagen, für immer in diesem Schwebe-Zwischenraum sein. Das fand ich irgendwie geil. Ja, aber es war auch ein sehr weirder Tag.
Und von ihm stammt dann quasi auch der zweite Part in dem Song.
Genau, genau, ja. Also wir haben den Beat sozusagen, ich habe den zwar produziert, aber wir haben das so zusammen entwickelt, alles vom Ursprung des Songs an hier zusammen gemacht und dann habe ich den halt weiter produziert und er hat seinen zweiten Part geschrieben und kam dann nochmal vorbei und hat den eingesungen und so, ja. So war das.
Hast du denn generell viel jetzt auch, du hast ja auch zum Beispiel, du hast ja so viel Hunger auf dem Album, Dexter, Craig Ignatz, hast du da dann auch, habt ihr da so viel hin und her geschickt oder auch geguckt, dass ihr euch irgendwie zusammensetzen könnt und das in einem Raum quasi machen könnt?
Na, vieles ging über Internet, auch wegen der Corona-Situation einfach gerade, ne? Also das ist, ich mag es auch immer gerne, wenn man sich trifft, aber Craig Ignatz wohnt ja in Wien Das ist halt natürlich kein, oder Salzburg? Nee, das ist schon in Wien, glaube ich. Ja, auf jeden Fall in Österreich. Ist
auf jeden Fall so oder so eine große Distanz. Ja, ne?
Richtig. und Dexter wohnt in Stuttgart und mit dem hatte ich mich mal letztes Jahr getroffen oder vorletztes Jahr sogar, weil es war der erste Song, den ich geschrieben hatte fürs Album. Da haben wir so ein bisschen dran rumproduziert zusammen. Aber seitdem habe ich das eigentlich alles so über Dropbox gemacht. Und also Sophie war hier. Die war hier zum Einsingen, da habe ich quasi den Song, der war ja schon fast fertig, geschickt und dann hat sie nur ihren Part quasi eingesungen, da war sie dann kurz hier und hat den genagelt, ey, die hat den einmal eingesungen und das hat gesessen, Alter. Das ist so krank, diese Frau ist so nicht von dieser Welt, ey, so heftig.
Bist du dann selbst eher jemand, der das Spur über Spur quasi aufnimmt und dann ja, aus einem Pool aussucht?
Ja, bei mir ist eher Hackfleisch angesagt. Ich bin total kleinlich und weiß ganz genau, welche Silbe wie klingen soll. Und manchmal ist es auch so am Stück so ein Ding, aber meistens ist es tatsächlich sehr kleinschnittig, ja.
Das ist dann aber ja auch was du quasi auf Audiot dann so ein bisschen anprangerst quasi. Dann im Gegensatz dazu, zu dem, was man reincheckt in den Song, wie so ein Song konsumiert wird einfach im Publikum. Was stört dich denn an bestimmtem Konsumverhalten von Musik?
Naja, stören tut's mich nicht. Ich finde es eher so negativ faszinierend. Also ich finde es halt immer wieder krass, wenn ich manchmal so Mucke höre und denke mir, boah, das ist richtig. Also es ist irgendwie an allen Ecken und Enden nicht geil, nicht gut gemacht und auch irgendwie nicht authentisch und alles irgendwie nicht so richtig da, wo es hin soll. Und einfach auch manchmal so 1:1 Kopien aus Amerika gibt es ja einfach super viel, vor allem im Rap. Und dann denke ich mir auch ganz oft so, wow, ich finde es jetzt nicht faszinierend, dass Leute so Mucke machen, um Kohle zu verdienen oder so, aber ich finde es echt faszinierend, dass es so viele Leute hören und geil finden. Das finde ich verrückt. Also ich meine, mir ist es ja egal, ja? Leute sollen hören, was sie wollen. Deswegen ist es ja auch, du magst Scheiße, aber ist schon okay, es tut niemandem weh. So ist mir egal, macht die Welt auch nicht unbedingt schlechter, ja. Macht die Kultur ins Landschaft vielleicht ein bisschen monotoner und einseitiger und langweiliger. Aber unterm Strich muss ja jeder selber empfinden, was er gut findet. Und da möchte ich mich auch nicht irgendwie so da hinstellen und sagen, ich weiß es besser, weil es ist ja, gibt kein besser und schlechter. Es ist alles Geschmackssache. Es ist Hörerfahrung, also Geschmack ist eh nur Hörerfahrung. Und dementsprechend soll jeder machen, was er Bock hat. So, ich finde es nur selber manchmal ein bisschen erschreckend, was da so konsumiert wird für Schrott. Ja.
Ja.
Hashtag Schlager.
Ich denke da teilweise auch dran, wie Sachen konsumiert werden. Also ich sehe das ganz oft, wenn Leute irgendwie mit dem Handy-Lautsprechern Musik hören oder mit den Computer-Lautsprechern Musik hören und dass da ja auch teilweise viel verloren geht einfach, was da reingesteckt wird.
Ja, aber ich meine, das finde ich fast schon so ein bisschen, manchmal so ein bisschen altmodisch, wenn man da so rangeht, weil es ist halt nun mal so, das ist einfach die Zeit, ne? Also mein Vater hat auch noch zu mir gesagt damals, wie kannst du überhaupt durch Laptop? Mein Vater ist da total krass, der hat mir schon, als ich ein Teenie war, so super gute Boxen geschenkt, weil es für ihn immer super wichtig war, dass wir gute Musikboxen haben, so. Und ich kann auch durchaus mal Mucke aus meinem Handy-Lautsprecher hören, wenn ich duschen bin und kann auch da in der Dusche rumwippen dazu. Ich brauche nicht immer die besten abhören. Wenn der Song geil ist, dann ist der Song geil, dann fühle ich den auch so. Aber ich brauche es auch immer wieder, dass ich dann halt, also ich höre halt meistens Musik zum ersten Mal mit Mischkopfhörern oder so, weil dann möchte ich auch wissen, wie sich das anfühlt, wenn ich alles so höre, wie es sein soll. So. Aber ich finde, ein guter Song funktioniert auf jedem Lautsprecher.
Bist du denn selbst jemand, der, wenn wir jetzt so ein bisschen auf Radio gehen und das ganze Single live und so weiter, konsumierst du denn lieber einzelne Songs oder Alben, oder ist es ganz kontextabhängig?
Alben lieber als Singles. Also ich bin kein Single-Konsument. Also wenn natürlich nur Singles rauskommen, gibt ja auch viele KünstlerInnen, die nur noch Singles droppen, dann höre ich mir das natürlich auch an. Und ich höre mir auch gern vorab Singles an, so. Aber trotzdem, also ich warte auch oft tatsächlich, zum Beispiel bei Audio 88 und Yesin war es jetzt so, dass ich mir die Singles vorab gar nicht so richtig angehört habe, sondern gewartet habe, bis das Album ganz da ist, weil ich wollte mir das ganz anhören dann. Und ich höre auch Alben gerne dann nicht bloß einmal, sondern direkt so 3-4 Mal hintereinander durch, weil ich, ich finde es auch immer total schwierig, einzelne Songs von Leuten auszuwählen. Ich finde immer das Gesamtding viel spannender. Aber ich finde es aber auch, wenn es ein guter Song ist, dann darf der auch als Single rauskommen. Also ich höre mir auch Singles. Und zum Beispiel jetzt, weiß nicht, ob du schon gehört hast, aber es gibt eine Künstlerin aus Österreich, die heißt Nenda. Und die hat einen
Nee,
Song
kann ich
mit so
nicht.
einer Rapperin, ist richtig krank geil, das muss ich reinziehen, das heißt Mixed Feelings, das habe ich gerade entdeckt. Das ist so ein Zwischending, also die rappt sowohl auf British, aber auch auf Tirolerisch. Und das knallt so dermaßen. Und das ist ein Song, ne? Und ich kann es gar nicht abwarten, von der noch mehr zu hören. Und da ist es zum Beispiel auch, ist auch völlig wurscht am Ende, ob es ein Album ist oder nicht. Wenn es gut ist, ist es gut.
Wie viel Wert legst du dann selbst auf jetzt quasi das Arrangement der eigenen Tracks und der eigenen Tracklist?
Alles. Ich bin da sehr, sehr kleinlich und ich lasse mir da auch nicht reinreden. Also, das ist wirklich so die künstlerische Seite meines Projekts. Da gebe ich gar nichts ab. Und da, also, man kann, ich lasse mich da gern kritisieren und wenn da jemand was zu sagen, vor allem aus dem inneren Team, wenn jemand was zu sagen hat, dann gerne raus damit. Dann überlege ich mir, ob ich das auch so empfinde. Aber wenn ich das nicht so empfinde, dann mache ich das halt auch nicht so. Das ist
Ja.
mir total wichtig da, dass diese kreative Freiheit da immer bei mir bleibt.
Wie kann man sich das vorstellen? Bist du dann. Ich kenne zum Beispiel Künstler, die sagen, okay, ich arrangiere mir das jetzt so, wie ich es gerne hätte, und dann warte ich aber nochmal 1, 2 Wochen und höre es mir dann nochmal an, ob es noch wirkt. Oder hast du direkt das Gefühl, okay, jetzt, ja, genau, das ist es.
Also meistens weiß ich es schon direkt, ob ich es geil finde oder nicht. Und meistens ist es auch so, dass wenn ich ein bisschen Zweifel habe, dass ich, wenn ich es dann liegen lasse, dass ich dann nach 2 Wochen auch das Gefühl habe, es ist nix. Also
Dann wird es nur noch stärker.
genau. Also im Normalfall weiß ich eigentlich immer schon direkt, wenn es geil ist, dann weiß ich das, dann spüre ich das eigentlich auch. Ja, aber dann kann ich mich auch nicht zurückhalten, das 2 Wochen nicht zu hören. Ich sag dir jetzt ganz ehrlich, wenn ich gerade einen Song geschrieben habe, den ich geil finde, dann höre ich den die ganze Zeit. Ja, muss halt.
Wie hättest du denn gerne, dass Leute das dein Album hören? In welchem Kontext quasi?
Ach, das ist mir egal. Also mir ist nur wichtig, wie ich das mache, so und wie die Leute das dann hören oder konsumieren oder auf Handylautsprecher oder auf Boxen oder einzeln oder gestückelt, das ist mir völlig egal. Das kann jeder für sich entscheiden, was er damit am liebsten machen will.
Ja, da bist du dann einfach zufrieden mit, oder? Und das ist dann wahrscheinlich auch die
Genau.
Quintessenz, oder?
Das Wichtigste, das ist für mich das einzig Wichtige wirklich, weil ich glaube, sonst zerbricht man in dieser Kulturindustrie auch total, weil man kriegt immer Kritik und es gibt immer Leute, die irgendwas scheiße finden und das ist wichtig und okay. Aber ich könnte vielleicht damit nicht so gut umgehen, wenn ich nicht damit komplett happy wäre. Und so ist es halt so, ich finde das immer total interessant. Ich frage zum Beispiel auch immer mein Umfeld, welchen Song findest du am schlechtesten auf dem Album? Ich frage nie, welchen findest du am besten, weil ich das viel interessanter finde, als die Leute so scheiße finden. Und das stört mich aber nicht und greift auch mein Ego nicht an, weil ich finde es ja geil, wie es ist und mir ist ja schon bewusst, dass es eben nur Geschmack ist. So. Ist ja auch völlig nachvollziehbar, dass es viele Leute gibt, die das scheiße finden. Wäre scheiße, wenn alle das gleiche gut finden.
Und machst du das dann mehr der Interesse halber oder würdest du dann theoretisch auch nochmal sagen, okay, warum, dann gehe ich nochmal in den Track rein?
Nö, wenn er fertig ist, ist er fertig. Also wenn ich selber unsicher bin, dann und dann nachfrage und dann spiegelt mir jemand diese Unsicherheit, dann gehe ich noch mal rein. Also das hatte ich schon mal, dass ich so eine Hook hatte und ich war und sagte, ah, irgendwie ballert's nicht. Und dann habe ich das jemandem gezeigt und hat der oder diejenige gesagt, ja, der ist voll super, aber die Hook ist irgendwie noch nicht so geil. Dann fange ich an, dann gehe ich da rein. Aber wenn ich was gut finde, dann ändere ich da doch nichts.
Stichwort Dinge gut finden. Du hast ja auch wahnsinnig positive Songs auf dem Album und einen, womit ich mich sehr doll identifizieren konnte, war auf jeden Fall Eiscreme.
Geil.
Was bedeutet denn Eiscreme für dich?
Im letzten Jahr hat es mir meinen Arsch gerettet. Also wirklich, ich meine, ich liebe Essen sowieso, ne? Essen ist ein sehr wichtiger Part in meinem Leben und das klingt so banal, aber es ist halt was, was man jeden Tag macht und wenn man gutes Essen mag und gerne isst, dann ist das einfach ein ganz tolles Mittel, um sich gl selbst glücklich zu machen. Und gute Eiscreme, ja, ist einfach was, was nicht im Leben fehlen darf. Und wenn ich, Eiscreme esse und eine gut, also wirklich eine richtig geil gespachtelte Eiscreme einfach, dann gibt es mir einfach ein gutes Gefühl. Und dann bin ich für kurze Zeit einfach, wenn ich mir aller Weltschmerz, kann mal kurz Pause machen und ich kümmere mich erstmal um mein Pistazien-Eis.
Hast du denn bei dir in der Nähe so eine Eisdiele, wo du jetzt weißt schon, okay, da auf jeden Fall, für die Sorte gehst du da hin?
Ja, es gibt mehrere Eisdielen in meinem Umfeld, die ich gut finde, aber meine Lieblingseisdiele, die ist ein bisschen weg, aber da fahre ich dann auch gerne hin. Das ist die Eisdiele Duo in der Skalitzer Straße. Ich mache jetzt mal Werbung, ich bekomme kein Geld dafür. aber die ist ja auch als Shoutout auf dem Track drauf. Aber ich finde, die machen einfach, also es ist perfekte Sahne-Eis einfach. Das ist so cremig und danach braucht man auf jeden Fall erstmal 2 Stunden Essenspause. Aber das ist einfach, das ist, da kann ich mich reinlegen in dieses Eis. Das ist so geil.
Woher stammen denn die ganzen Shoutouts quasi?
Naja, ich habe damals, als ich den Song geschrieben hatte, habe ich so eine Instagram-Umfrage gemacht und habe gesagt, schickt mir mal aus eurer Stadt eure Lieblingseisdiele. Und dann habe ich geguckt, welche am meisten genannt worden sind und dachte, ich baue das dann da ein. Und Roger Reckless hat denen die Shoutouts eingesprochen. Genau, aber ich finde es auch mal so geil, wenn man irgendwie, mir geht es jedenfalls so, wenn ich einen Track höre und jemand nennt irgendwas, was ich kenne, denke ich so, geil, 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 kenne ich und so. Und ich habe gedacht, wie cool ist das, wenn die Leute, die halt sonst immer meine Mucke hören, dann das Album zum ersten Mal hören und sagen sie, oh mein Gott, sie hat meine Lieblingseisdiele genannt. Ich glaube, das ist ganz lustig, deswegen habe ich gedacht, ich mache sowas noch rein.
Ist ja dann auch so eine Art Representer, oder? Also,
ja, Mann.
Man hört das ja richtig oft, vor allem so im Hip-Hop, und dann ist es doch super geil, wenn man einfach eine Eisdiele hat, die dann quasi für die Stadt steht, oder?
Ja, voll. Finde ich auch. Ich habe auch die Idee geklaut von Dexter. Der hat nämlich mal einen Song über Weißwein gemacht und da hat er das auch gemacht. Und habe ich damals schon so gelacht und gedacht, so, wie geil ist der Typ bitte? Und dann habe ich die Idee geklaut und dachte, ich mache das mit Eisdielen.
Das war das Shoutout an alle Weinsorten, ne?
Ja, genau. Shoutout an, was war das denn nochmal? Es war so ganz bestimmte Weinbauer. Ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber.
Es gibt aber auch auf jeden Fall, da ist mir das auch schon aufgefallen, es gibt schon Weinsorten, die ich gekauft habe, weil ich die in dem Song gehört habe. Weil geil. Ich dachte, okay, nice, muss ich ausprobieren.
Ich habe ja die Hoffnung, dass ich für immer umsonst Eis bekomme. Eisdielen.
Vielleicht ja jetzt. Bei dir, wenn die, wer war's, den du so geil findest hier in der, oder der ein bisschen weiter weg ist?
Eisdiele Duo.
Also Eisdiele Duo, wenn ihr das jetzt hier hört.
Genau, dann gib mir so bitte einen Freifahrtschein. Forever Ice Cream.
Ist ja auch auf jeden Fall so ein Ort, der eigentlich immer so ein Wohlfühlort ist gefühlt. Also immer, wenn man Eisdiele thematisiert, auch in der Popkultur, wenn Eis und Eisdielen thematisiert werden, dann ist es eigentlich immer so das Symbol für Happiness, habe ich das Gefühl.
Ja, weil es halt auch, ich meine, das ist halt Essen auch im Allgemeinen. Es ist halt auch ein einfaches Thema. Und im wahrsten Sinne des Wortes einfach verdaulich. Das ist irgendwie, und jeder macht's ja. Jeder isst jeden Tag, ja. Und wenn man mit Essen im Allgemeinen keine schlechte Beziehung hat, sondern eine gute, dann ist das einfach eine tolle Sache, ja.
Bist du denn auch jemand, der gerne kocht oder konsumierst du dann lieber?
Ja, ich koche schon auch ganz gerne, aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht die allerbeste Köchin. Also ich kann schon so ein paar Gerichte, kann ich richtig gut. Ich koche halt vorwiegend vegane Sachen auch voll gerne, aber ich bin jetzt nicht so eine Sterne-Kochfrau. Ich mache immer so Bolognese und so einfachere Sachen eigentlich, ja. Vegane Bolognese natürlich. Aber auch,
klar, ist ja aber auch dann auf jeden Fall auch ein Standout, wenn man einfache Sachen einfach gut machen kann. Es muss ja auch nicht immer kompliziert sein, so.
Ja, voll. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie Muscheln oder sowas macht oder irgendwelche, keine Ahnung, flambierten Sachen oder so. Ich hau halt Dinge in die Pfanne und mache eine gute Soße dazu und viel so mediterranes Zeug. Und mein Vater kommt aus Italien oder so, Norditalien, und deswegen bin ich eigentlich ziemlich mediterran aufgewachsen.
Ja, gut, es ist ja dann auch auf jeden Fall ein eisbeliebtes Land.
Oh ja.
Worüber ich in einem Album noch gestolpert bin, gedanklich auf jeden Fall war der Song Elefant. Mhm. Da habe ich nämlich zuerst auch an den Elefanten im Raum gedacht und dachte dann aber, okay, das wird jetzt bestimmt ein sehr, sehr düsterer, sehr sphärischer Song, und wahnsinnig überrascht, als du auf einmal das so musikalisch positiv dargestellt hast. Woher kam denn die Idee?
Okay, soll ich das wirklich sagen? Ich habe Fernsehen geguckt, aber ich kann nicht sagen, welche Folge, weil ich will jetzt nicht schon wieder Werbung machen. es war aber so ein richtiges Nachmittags-Fernsehprogramm. Ich habe eigentlich gar keinen Fernseher, aber manchmal schmeiße ich meine App an und dann baller ich mir Sachen rein, auf die ich nicht gerade stolz bin, dass ich die gucke. Und da lief im Hintergrund so Aufzugsmusik. Und eigentlich war das voll kacke. Aber irgendwie habe ich gedacht, boah, der Vibe ist ganz geil. Den müsste man nur geil machen. Und dann habe ich mich wirklich direkt, ich war gerade beim Sport machen, ich habe mich direkt total verschwitzt hier hingesetzt und habe dann diese paar Akkorde gemacht und bin dann erst duschen gegangen, weil ich das noch kurz festhalten wollte. und es war wirklich so, dass ich schon länger einen Song machen wollte über einen Elefant im Raum. Ich fand diese Idee, ich finde halt so, so ein paar deutsche Sprichwörter und so Sachen finde ich halt immer voll geil. Und da kam mir eben das irgendwie gerade gleichzeitig in den Kopf. Es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, so, oh, dieses musikalische Konzept passt gut zum Elefant im Raum, sondern die beiden Ideen waren zufällig zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Und für mich hat es voll gematcht. Und ich finde auch eigentlich immer voll schön, wenn die Musik nicht immer genauso zusammengeht mit dem Inhalt, sondern wenn das auch mal bricht. Das finde ich eigentlich auch ganz gut.
Ist ja auch ein schöner Kontrast eigentlich. Bist du denn selbst jemand, der Gefühle direkt ausspricht und direkt darstellt?
Gefühle nicht, das nicht unbedingt, nee. Aber was ich auf jeden Fall immer mache, ist, wenn es zwischenmenschliche Probleme gibt, dann spreche ich die recht früh an, damit es kein Problem wird. Das ist schon meine Einstellung. Ich habe auch einfach so gelernt, dass so gerade, ich bin halt jemand, der gerne lange Beziehungen pflegt, egal ob freundschaftlich oder arbeitstechnisch oder Liebesbeziehungen. Und ich finde halt dann immer wichtig, damit das funktioniert und hält. Es ist einfach die Voraussetzung für jede gesunde Beziehung ist, dass man einfach Dinge anspricht und über Dinge spricht, weil meistens sind sie erst ein Problem, wenn man sie nicht anspricht. Und ganz oft ist es so, dass wenn man sich einfach traut, darüber hinwegzugehen und mal kurz seine Angst wegfegt und dann einfach mal kurz mal sagt, hey, pass mal auf, das stört mich, das nervt mich, dann ist das halt, zack, ist das gelöst, ja. Kann man ganz einfach dann schaffen, dass es kein Ding wird.
Glaubst du denn, das ist was, was allgemein unserer Gesellschaft vielleicht ein bisschen zu kurz kommt? Dass man solche Dinge direkt anspricht?
Das weiß ich nicht. Kann ich für die ganze Gesellschaft da sprechen. Aber was mir auffällt, ist, dass halt insgesamt die Tendenz eher immer zu schnell wechselnden Beziehungen geht. Also ich glaube, dass viele Menschen sehr schnell, wenn es kritisch wird, lieber den Weg dann gehen, eine Beziehung zu wechseln. Also auch freundschaftlich wirklich. Also ich meine es jetzt gar nicht wirklich liebesbeziehungsmäßig, sondern so insgesamt, weil es halt dann auch einfacher ist, wenn man sich dann auch selber mit Dingen nicht auseinandersetzen muss. Weil natürlich findet der andere auch Dinge an einem selber scheiße, ne? Und das muss man auch erstmal lernen, annehmen zu können. Und auch Kompromisse finden zu wollen und so. Und das ist bestimmt auch anstrengend. Und es ist auch eine Frage von Einstellung. Also es gibt auch viele Leute, die sagen auch einfach, sie haben gar keinen Bock, sie wollen gar nicht das dann. Die merken dann, das matcht nicht, dann möchten sie halt lieber wechseln. Das ist ja auch ein anderes Lebenskonzept, was auch völlig in Ordnung ist. Und für mich persönlich wäre es nicht das Richtige.
Mhm. Ja, und wenn wir mal einen Track weitergehen, Tier heißt ja dein vorletzter Song, der, finde ich, also der geht ja quasi direkt über in den nächsten Song. War das denn quasi eine Thematik, die du in diesen zwei Seiten behandeln willst? Oder war das am Anfang vielleicht eher sogar ein Track, wo du gesagt hast, okay, vielleicht spalte ich das nochmal?
Also das Ende von Tier hatte ich geschrieben, da war Unfall schon fertig. Und ich hatte bei Tier lustigerweise den Song eigentlich schon fertig und wusste aber noch nicht, wie ich das Ende machen soll. Und habe dann erst mit dem Refrain geendet und war dann aber nicht so richtig glücklich. Ich habe dann überlegt, wie mache ich das Outro jetzt richtig? Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache da noch so eine Conclusion und fange nochmal an wie der Beginn des Songs. Und dann kam das einfach so raus, weil ich wahrscheinlich im Kopf auch gerade schon eh in der Thematik drin war. Und dann fand ich das mega geil, dass es so ineinander übergangen ist. Und dass die Songs auch nacheinander kommen, habe ich erst später entschieden dann auch. Also das war gar nicht so konzeptionell, sonst hat sich so dahin entwickelt. Aber am Ende fand ich das auch mehr als passend. Ich habe dann auch lange überlegt, ob ich vielleicht mit Unfall das Album beginne und mit Tier abschließe, weil es dann mit einem gleichen Satz aufhört, wie es anfängt, was ich auch cool gefunden hätte. Aber irgendwie fand ich dann die Variante doch besser.
Was bedeutet denn für dich der Satz, es zählt nur, worin ich geboren bin?
Naja, also es ist so ein bisschen dieses Check Your Privilege-Ding, ne? Also ich glaube, viele Leute, die denken ja immer so, ja, ach, jetzt habe ich mir alles selbst erarbeitet und ach, ich bin ja so toll und ich will gar nicht das runterreden oder so. Natürlich hat jeder, der sich irgendwas erarbeitet hat, das irgendwie sich selbst zuzuschreiben, aber es kommt halt auch immer drauf an, von wo aus man losgegangen ist, ja, und mit welchen Mitteln man das Ganze erreichen konnte. Und es ist einfach so, dass nicht jeder den gleichen Startpunkt hat. Jeder fängt an verschiedenen Startpunkten an. Und ich finde, man muss sich dem bewusst sein, weil dann checkt man halt auch, wie die Voraussetzungen sein müssen für einen Menschen, dass man überhaupt irgendwelche Möglichkeiten hat. Und dann kann man vielleicht auch mit ein bisschen mehr Demut durch diese Welt gehen, aber auch kann man halt die Verantwortung mehr annehmen, zu versuchen, dass diese Ungleichheit ein bisschen weniger wird auf dieser Welt.
Ja, das ist es ein Prozess, der bei dir verstärkt war in den letzten 2 Jahren, dass du gemerkt hast, okay, uns ist es alles nicht so gut, aber eigentlich geht's ja doch.
Ja, also ich habe den Gedanken schon sehr, sehr lange, also schon wirklich lange, aber es hat sich immer mehr zugespitzt auf jeden Fall und natürlich auch jetzt durch die ganze Black Lives Matter Bewegung, die ja schon sehr alt ist, aber im letzten Jahr dann nochmal so richtig aufgekommen ist durch den schlimmen Mord an George Floyd und so, ist es natürlich noch viel, viel mehr ins Bewusstsein aller geraten und dadurch wurde auch mehr darüber gesprochen und dadurch hat sich das auch natürlich auch noch viel mehr in meinem Kopf entwickelt, ja, und ich setze mich damit auch viel, viel aktiver auseinander, wie ich das bestimmt noch vor so 10 Jahren gemacht habe, ja.
Ja, wie ist es denn für dich jetzt, wenn jetzt quasi momentan ja noch Corona sehr, sehr aktuell ist und wir ja eigentlich schon hier in Deutschland sehr gut damit klarkommen. Du jetzt aber auch, wenn du als Künstlerin jetzt ein Album rausbringst, natürlich da ja natürlich auch Zeit und aber auch Arbeit und Geld reinsteckst, war es denn für dich schwer zu sagen, du bringst jetzt ein Album raus ohne 100%ige Sicherheit, dass dieses Jahr quasi noch eine Tour stattfinden kann?
Nö. Also ich meine, weißt du, die Zeit geht ja trotzdem weiter. So. Und das soll ich machen, ja? Soll ich aufhören und warten, bis man es wieder darf und in der Zwischenzeit einfach nichts machen? Ich meine, es gibt ja wirklich Leute, die machen das, weil sie denken, das bringt jetzt nichts. Aber die Frage ist halt, wegen was mache ich das Ganze überhaupt? Und für mich ist ja Musik machen an sich ist für mich das Ventil und der Inhalt, warum ich das überhaupt mache. So dieses Rausbringen, das ist immer der zweite Schritt. Aber der Grund, warum ich es mache, ist überhaupt die Produktion und das Schreiben an sich. Und damit höre ich doch nicht auf, nur weil eventuell das halt weniger Menschen interessiert oder so. Dann mache ich halt noch ein Album, ja. Ist ja nicht so, als wäre das dann verschwendet, sondern Musik ist ja kein Kuchen, der irgendwann aufgegessen ist, sondern dann geht halt das Album vielleicht ein bisschen unter oder so, dann ist halt so und dann mache ich halt danach noch ein Album, ja. Also wurscht. Ich bin froh, dass ich überhaupt die Zeit noch habe, um das zu machen und dass ich noch die finanziellen Möglichkeiten habe, das zu machen. Wenn ich so in mein Umfeld gucke, bei vielen, die noch nicht so lange am Start sind und die Newcomer und Newcomerinnen sind, die haben es gerade ganz anders schwer, weil die brauchen jetzt alle irgendwie Nebenjobs und haben dann gar nicht mehr so viel Zeit, Musik machen zu können. Deswegen bin ich eigentlich immer noch auch in einer sehr privilegierten Situation. Und ich kann ja dann trotzdem noch so ein paar Picknickkonzerte spielen und so im Sommer. Also es ist natürlich nicht wie sonst, aber es ist trotzdem immer noch aushaltbar im Gegensatz zu vielen anderen, ja.
Wie hat es denn auf dich gewirkt? Du hast ja quasi direkt erstmal in deine Promo, also quasi in die virtuelle Promophase bist du ja gestartet mit dem Cover-Song-Contest.
Ja.
Wie fandst du das, dass auf einmal sehr, sehr viele Leute da auch anscheinend motiviert waren? Und es waren ja, wie viele waren es? Über 80 Stück, ne? Über 80
96.
Einzelnen. 96. Boah.
Ja, habe ich auch reagiert. Ja, ich, was soll ich sagen, ja, ich finde da gar keine Worte für, ehrlich gesagt. Ich dachte, wenn so 15 Leute mitmachen, wäre das krank geil, so, und dann war es irgendwie 96 und es hat ja gar nicht aufgehört. Es war wirklich, jeden Tag kamen irgendwie 3 Versionen online und ich habe jeden Tag 3 Versionen von meinem Song gehört. Das ist schon, da kriege ich jetzt immer noch Gänsehaut. Also und vor allem halt auch diese Bandbreite, also von Metal über eigene, ganz eigene Version mit eigenen Teilen, Rap und akustischen Jazz-Versionen, war so alles dabei, sogar eine Schranz-Version dabei, sogar eine ohne Musik, nur mit gesprochenem Text. Also ich bin total baff immer noch und ich freue mich, eine so geile Zuhörerinnenschaft zu haben.
Wer hat sich denn der Aufgabe angenommen, daraus dann quasi eine neue Version zu schustern?
Was meinst du? Diese zusammenhängende?
Genau.
Die habe ich gemacht, ja.
Die hast du, das hat
lange,
okay.
Lange gedauert.
Nicht schlecht, ist auf jeden Fall eine Mammutaufgabe gewesen, oder?
Ja, es hat ein paar Tage gedauert, auf jeden Fall, ja. Aber ich mache ja gern Videoschnitt und so, deswegen, es war jetzt auch kein, ich habe ja nur Snippets aneinander geschnitten.
Ja, und dann auf 8 Minuten Länge, aber ich finde, es ist ein wahnsinnig schönes Projekt dabei rausgekommen und ich finde es wahnsinnig schön, dass da die Community so bei dir so aktiv ist.
Ja, finde ich auch. Bin ich auch voll dankbar für, dass die das immer wieder mitmachen, diesen Scheiß.
Ja, ich wäre soweit durch. Möchtest du gerne noch mal etwas sagen zu der Hörerschaft?
Nee, eigentlich nicht, außer passt auf euch auf und bleibt gesund und baut keinen Scheiß. Lasst euch impfen und geht wählen dieses Jahr. Oh Gott, geht bitte wählen, ja. Macht, dass die AfD ein Ende hat.
Oh, ich finde, das ist ein wahnsinnig schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank an der Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast, um ein bisschen über deine Arbeit, über dein Album zu reden und über Eiscreme und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und
auch
an der Stelle nochmal, Hinüber erscheint am 30. April. Bitte hört euch das Album an. Ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und dann hören wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Backspin.